Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, bei unserer Katechismus-Sendung. Mein Name ist Gregor Dornis. Schön, dass Sie bei uns wieder mit dabei sind. Wir betrachten im Glaubensbekenntnis den Abschnitt: Jesus Christus ist empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Und dort sind wir angelangt bei den Mysterien des verborgenen Lebens Jesu. Sie finden den Abschnitt bzw. den Punkt, an dem wir jetzt weitermachen, auf der Seite 166. Es ist der Punkt 533. Also im großen Katechismus auf der Seite 166, Punkt 533. Und ich freue mich, dass sich Pfarrer Andreas Fuchs aus Lenzerheide in der Schweiz wieder die Zeit genommen hat, in dieser Stunde mit uns gemeinsam den Katechismus zu betrachten und uns näher zu erläutern, was wir dort genau finden. Grüß Gott in die Schweiz. Grüß Gott, Pfarrer Fuchs.
Ja, grüß Gott.
Fahren wir also fort im Punkt 533 auf der Seite 166. Dort steht: Das verborgene Leben in Nazareth ermöglicht jedem Menschen, in den alltäglichsten Dingen in Gemeinschaft mit Jesus zu sein. Und Paul VI. Sagt in einer Ansprache 1964 in Nazareth, der Katechismus zitiert es: Das Haus von Nazareth ist eine Schule, in der man beginnt, das Leben Christi zu verstehen. Es ist die Schule des Evangeliums. Sie lehrt zunächst das Schweigen. Möge in uns eine große Wertschätzung des Schweigens lebendig werden, dieser bewundernswerten und notwendigen Geisteshaltung. Hier lernen wir, wie wichtig das häusliche Leben ist. Nazareth gemahnt uns an das, was eine Familie ist, an ihre Gemeinschaft in Liebe, an ihre Würde, ihre strahlende Schönheit, ihre Heiligkeit und Unverletzlichkeit. Schließlich lernen wir hier die zuchtvolle Ordnung der Arbeit. O Lehrstuhl von Nazareth, Haus des Handwerkersohnes, hier möchte ich das strenge, aber erlösende Gesetz menschlicher Arbeit erkennen und feiern. Schließlich möchte ich hier den Arbeitern der ganzen Welt Segen wünschen und ihnen das große Vorbild zeigen, den göttlichen Bruder.
In diesem Punkt wird nochmals ein wenig auch zurückgeschaut auf das, was wir letztes Mal auch gesehen haben, nämlich, dass wir in den alltäglichsten Dingen Gemeinschaft mit Jesus haben können. Und dann ist eigentlich fast der ganze Punkt ist dieses Zitat aus der Ansprache von Papst Paul VI., eine sehr schöne, eine sehr beherzigenswerte Ansprache. Und er sagt uns da, dass das Haus von Nazareth eine Schule ist. Er sagt auch, da steht jetzt hier nicht, dass er gerne nochmals in diese Schule zusammen mit Jesus, Maria und Josef gegangen wäre, dass er da eben auch viel lernen hätte können. Aber er gibt uns auch drei Punkte, die wir von dieser Schule des Heiligen Hauses lernen können: das Schweigen, das häusliche Leben, das familiäre Leben und die Arbeit. Das Schweigen. Eigentlich erstaunlich, wenn wir daran denken, dass das Wort Gottes, das Jesus selber ist, während 30 Jahren schweigt. Dass er nur gerade rund 3 Jahre öffentlich verkündet hat und vorher 30 Jahre lang, also 10-mal mehr oder nur 10% seines Lebens in die öffentliche Verkündigung gesteckt hat. Er hat sonst geschwiegen, war sonst verborgen. Aber interessanterweise spricht er da eben auch. Man kann auch sprechen ohne Worte. Das erinnert uns daran oder das lässt uns auch ein bisschen nachdenken, was wir sagen und reden, wie viel wir vielleicht eben auch schwatzen und Dinge sagen, die gar nicht unbedingt nötig sind. Es gibt auch einen Witz mit 2 Politikern, wo der eine Rede gehalten hat und der andere fragt ihn dann auch, ja, was hast du jetzt gesagt in dieser Rede? Und dann sagt der andere, ja, eigentlich habe ich nichts gesagt. Sagt der andere, ah ja schon, das ist schon klar, aber wie hast du es formuliert? Das heißt eben, viele Male reden wir vielleicht ziemlich viel, aber sagen sehr wenig. Bei Jesus ist es genau umgekehrt. Er schweigt die meiste Zeit seines Lebens und spricht da gerade auch. Auch auf dem Kreuz schweigt er vor Pilatus, schweigt er. Aber das Wort Gottes kann so nicht zum Schweigen gebracht werden. Gerade da hat es die Erlösung bewirkt. Man könnte sich auch überlegen, wenn man von uns ein Buch schreiben würde und darin so alles aufzeichnen würde, was wir den lieben langen Tag reden, ob das ein gutes Buch geben würde oder ein dickes oder ein dünnes. Man könnte vielleicht einmal nur auch überlegen bei der Gewissenserforschung am Abend, wie würde mein Buch von heute aussehen? Wären das auch lauter gute Worte, erbauende Worte, wie der heilige Jakobus in seinem Brief schreibt, ein Wort, das dem anderen nützt und nichts Schädliches, nichts Giftiges enthält. Wir müssen da wahrscheinlich auch eben sagen, ja, ich wäre vielleicht froh, wenn man die einen Seiten wieder heraustrennen könnte, wieder streichen könnte. Dann müssen wir auch sehen, wenn wir das Schweigen betrachten. Schweigen heißt nicht einfach nichts sagen, sondern Schweigen heißt mit Gott sprechen. Wer nicht zu schweigen weiß, der weiß im Normalfall auch nicht zu reden. Deshalb bei Einkehrtagen oder Exerzitien heißt es auch still schweigen. Das heißt eben, wir schweigen, wir sprechen mit Gott und dass das besser geht, sprechen wir auch äußerlich nicht. Man kann auch schweigen, das heißt mit Gott sprechen, wenn man im Gespräch mit den anderen ist, aus Liebe zu Gott immer an ihn denken, mit ihm so innerlich vereint sein. Es ist eben sehr viel einfacher, wenn man still schweigt, wenn man auch äußerlich nichts sagt, um ganz für Gott da zu sein. Aber viele Heilige waren in ihrer Alltagsbeschäftigung so mit Gott verbunden, dass sie, auch wenn sie gesprochen haben, daran gedacht haben, was würde Jesus sagen? Wie kann ich diesem Menschen helfen, Jesus zu finden? Wenn sie irgendetwas Gutes getan haben, haben sie es aus Liebe zu Jesus getan. Oder denken wir an den heiligen Aloysius, der beim Fußballspielen war und dem gefragt wurde, was würdest du tun, wenn du wüsstest, dass du jetzt gleich sterben würdest. Und er hat gesagt, ich würde weiterspielen. Nicht aus Oberflächlichkeit, dass er keine Sekunde an den Tod verlieren möchte, sondern weil er sich gesagt hat, ich kann auch beim Fußballspielen mit Gott verbunden sein. Und er war es auch wirklich eben, er war immer bereit zu sterben. Gott konnte ihn rufen, wann er wollte. So hat er innerlich geschwiegen, das heißt, er hat immer mit Gott gesprochen, ob es beim Fußballspielen oder bei den Aufgaben oder sonst wo war. Und das lehrt uns auch dieses heilige Haus von Nazareth, das Schweigen, das Sprechen mit Gott, das Beten. Der zweite Punkt, den Papst Paul VI. Erwähnt, ist das häusliche Leben, das Leben der Familie. Dass man die Familie wieder neu entdeckt. Bald feiern wir ja nach Weihnachten am Sonntag das Fest der heiligen Familie. Und dort heißt es auch, dass Gott uns ein Vorbild der Familien gegeben hat. Ein Vorbild insofern, wo eben wie die Familie leben soll, dass sie eine heilige Familie wird, eine Gemeinschaft, wo Liebe und Friede herrscht, dass man gemeinsam betet, gemeinsam arbeitet, gemeinsam füreinander da ist. Und das können wir eben auch in diesem verborgenen Leben Jesu, in diesem verborgenen Haus von Nazareth lernen. Nicht nur das Schweigen, das Sprechen mit Gott, sondern auch das häusliche, das familiäre Leben, das Zusammenleben miteinander. Und dann auch die Arbeit, die wir auch eben das letzte Mal schon ausführlich besprochen haben, das strenge, aber erlösende Arbeiten. Jesus und sein Vater, sein Pflegevater, der heilige Josef, hatten es bestimmt auch nicht einfach im Arbeitsalltag. Denken wir daran, dass der heilige Josef fliehen musste nach Ägypten. Dort hat er niemanden gekannt. Er musste alles wieder neu aufbauen. Nicht einfach. Und nach ein paar Jahren musste er wieder zurückgehen und dort auch wiederum neu anfangen. Also eine nicht einfache Situation für Josef und Jesus, die dieses Handwerk, das Zimmermannshandwerk ausgeübt haben. Es ist streng, aber eben es kann für uns deshalb erlösend sein, weil Jesus genau das eben auch getan hat, ein einfaches, alltägliches Leben, so wie es zu Beginn von diesem Punkt heißt, dass wir in den alltäglichsten Dingen Gemeinschaft mit Jesus haben können. Das heißt, für uns gilt, wir sollten in den kleinsten Dingen die größte Liebe hineinlegen. So können wir auch eben in diesen kleinsten Dingen Jesus finden, Gemeinschaft mit Jesus haben.
Also wenn wir die Gemeinschaft wollen, dann kann uns im Grunde nichts daran hindern. Die einfachsten Dinge und überall, es gibt keinen Ort und auf der Welt und keine Tätigkeit, die wir ausüben könnten, die wir nicht zu einer Art Gottesdienst machen könnten. Also ist ja im Grunde auch doch eine sehr tröstliche und sehr schöne Botschaft, die uns der Papst Paul VI. Nochmal in Erinnerung gerufen hat, dass wir auch einen Gott dann auch haben, der so weit geht, dass wir noch nicht mal, wenn wir ins Gebet gehen zum Beispiel, wie Sie gesagt haben, dass wir da auch schweigen können.
Ja, es ist eben, man kann alles natürlich außer der Sünde, das ist klar, das kann man nicht gut Gott aufopfern, aber alles andere ist eben, die Therese von Lisieux ist eines der schönsten Beispiele, das ist ja auch ihr neuer Weg der kleinen Schritte, dass man ein großer Heilige, eine große Heilige zu sein, nicht großartige äußere Dinge tun muss, sondern nur eben die größtmöglichste Liebe auch in die kleinsten Dinge hineinzulegen. Ihr Wort von der Stecknadel, dass die mit Liebe aufgenommen wird und eine unsterbliche Seele retten kann, sagt eigentlich eben alles, was das bedeutet, dass wir wirklich die eben belanglosesten Dinge in sich auch eben zu Handlungen machen können, zu Werken machen können, die die Heiligung, die Heiligkeit bringen.
Gehen wir weiter zum Punkt 534. Dort steht das Wiederfinden Jesu im Tempel, wie es uns das Lukas-Evangelium berichtet im zweiten Kapitel, ist das einzige Ereignis, dass das Schweigen der Evangelien über die verborgenen Jahre Jesu unterbricht. Jesus lässt darin das Mysterium seiner ganzen Hingabe an die Sendung erahnen, die sich aus seiner Gottessohnschaft ergibt. Jesus sagt selbst: Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Maria und Josef verstanden diesen Ausspruch nicht, aber sie nahmen ihn im Glauben an, und Maria bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen, während all der Jahre, in denen Jesus in der Stille eines gewöhnlichen Lebens verborgen blieb.
Ja, dieses Ereignis, wo Jesus verloren geht im Tempel und dann wiedergefunden wird, ist auch sehr geheimnisvoll. Denn Maria sagt, als sie Jesus im Tempel wiederfinden: Dein Vater und ich haben dich voller Schmerzen gesucht. Und nachher sagt Jesus: Ja, wusstet ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Und sie haben nicht verstanden. Und interessant ist, Jesus erklärt nicht lange oder er entschuldigt sich auch nicht, sondern er lässt das so stehen. Er vertraut darauf, dass Gott eben ihnen auch zu gegebener Zeit dann das erklären kann. Und sehr schön heißt es hier auch, dass Maria und Josef das im Glauben annehmen. Das heißt, auch wir verstehen vielleicht viele Dinge von Gott nicht. Auch wir können vielleicht einige Dinge einfach nicht in unseren kleinen Verstand hineinbringen. Warum lässt Gott das zu? Warum möchte Gott das so? Und Maria und Josef reagieren auf dieses Unverständnis, auf dieses Geheimnis, das sie nicht verstehen, mit dem Glauben. Sie nehmen es im Glauben an. Sie vertrauen es Gott an. Wie reagieren wir auf Unverständnis der anderen vielleicht auch? Einige Dinge verstehen wir auch bei den anderen nicht, warum sie das so tun. Und sie erklären es uns vielleicht auch nicht oder können uns es auch nicht erklären. Oder wie reagieren wir, wenn wir jemanden oder etwas nicht verstehen? Forschen wir dann auch nach, obwohl wir wissen, oftmals können wir keine Antwort bekommen, denn Gottes Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Seine Pläne sind eben oftmals anders, als wir wollen oder wir denken. Maria und Josef haben es im Glauben angenommen. Sie glaubten und vertrauten Gott, dass was er macht, dass das gut ist und dass das richtig ist. Und Maria hat sicher alles im Herzen erwogen, aber sie hat nicht mit Gott gehadert, sie hat ihm keine Vorwürfe gemacht, sondern sie hat das angenommen im Glauben, im Vertrauen darauf, dass wenn Jesus etwas tut, dann weiß er auch, was er tut, auch wenn es für sie schwierig oder gar nicht zu verstehen ist.
Damit kommen wir zum Abschnitt Groß 3, Römisch 3, die Mysterien des öffentlichen Lebens Jesu und darin zunächst zur Taufe Jesu. Das ist Punkt 535. Zu Beginn seines öffentlichen Lebens ließ sich Jesus von Johannes im Jordan taufen. Johannes verkündete Umkehr und Taufe zur Vergebung der Sünden. Eine Menge von Sündern, Zöllner und Soldaten, Pharisäer und Sadduzäer und Dirnen ließen sich von ihm taufen. Da kam Jesus. Der Täufer zögert, doch Jesus beharrt und empfängt die Taufe. In Gestalt einer Taube kommt der Heilige Geist auf Jesus herab und eine Stimme vom Himmel verkündet: Dies ist mein geliebter Sohn. Es ist die Erscheinung Jesu als Messias Israels und Sohn Gottes.
Dieser Abschnitt, die Taufe Jesus, umfasst insgesamt drei Punkte. Und ein bisschen, um den Überblick zu gewinnen, möchte ich ganz kurz andeuten, wie der Aufbau ist. Zuerst bei diesem Punkt haben wir gehört, was passiert eigentlich, was ereignet sich da. Nachher im nächsten Punkt, 536, werden wir dann hören, was das für eine Heilsbedeutung hat, was für eine Bedeutung für Christus. Und dann im letzten Punkt, 537 dieses Abschnitts, wird die Bedeutung für uns, für unsere Taufe besprochen. Also in diesem ersten Punkt geht es einfach darum, was hat sich hier eigentlich ereignet? Und wir müssen uns eben auch bewusst sein, eigentlich der Größe dieses Ereignisses, was da wirklich passiert ist. Johannes, heißt es, tauft ja die Sünder. Er verkündet die Umkehr vom falschen, vom schlechten Weg. Das werden wir in den nächsten Wochen auch immer wieder hören, in der Adventszeit, wo eben auch die Kirche durch Johannes den Täufer auch uns zur Umkehr und Buße aufruft. Das heißt eben, Johannes spendet eine Taufe der Umkehr, eine Taufe für jene, die vom schlechten Weg, vom Weg der Sünde, sich abwenden wollen und neu Gott suchen möchten. Nun kommt Jesus. Jesus ist der Heilige. Er ist der Sohn Gottes. Das heißt, er ist kein Sünder. Er hat keine Sünde begangen und kann als Sohn Gottes, eben als Gott, auch keine Sünde begehen. Und deshalb zögert Johannes, weil er sich bewusst ist, er sagt ja dann auch im Evangelium, was, du kommst zu mir, ich müsste zu dir kommen, er ist das Lamm Gottes, das alle Sünden wegnimmt, er ist unschuldig, er ist heilig, er braucht diese Taufe der Umkehr nicht. Aber dennoch beharrt Jesus, sagt, wir sollen die ganze Gerechtigkeit Gottes erfüllen, das heißt eben, dass er gesandt ist als dieses Lamm Gottes. Er nimmt all unsere Sünden auf uns und büßt dafür, trägt die Gerechtigkeit, trägt den Lohn, den diese Sünden verdient haben, nämlich den Tod. So sühnt er dann auf dem Kreuz. Er weist schon auf dieses Geschehen hin. Und dann tauft Johannes Jesus und der Himmel öffnet sich. Das heißt, die ganze Dreifaltigkeit ist dann offenbar, zeigt sich der Vater, dessen Stimme man hört, dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören, der Heilige Geist, der in Gestalt der Taube auf Jesus herabsteigt und Jesus, der im Wasser steht. Das heißt eben, Jesus ist wirklich der Sohn Gottes, er ist dieser Gesalbte, auf den das Volk Israel schon lange, lange gewartet hat. Jetzt ist er da. Was das bedeutet, das werden wir eben jetzt im nächsten Punkt dann hören.
Punkt 536. Die Taufe ist für Jesus die Annahme und der Beginn seiner Sendung als leidender Gottesknecht. Er lässt sich unter die Sünder rechnen. Er ist schon das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Er nimmt schon die Taufe seines blutigen Todes vorweg. Er kommt, um alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Das heißt, er unterwirft sich ganz dem Willen seines Vaters. Er nimmt aus Liebe die Taufe des Todes zur Vergebung unserer Sünden auf sich. Auf diese Bereitschaft antwortet die Stimme des Vaters, der an seinem Sohn Gefallen gefunden hat. Der Geist, den Jesus schon seit seiner Empfängnis in Fülle besitzt, kommt herab, um auf ihm zu ruhen. Jesus wird für die ganze Menschheit der Quell des Geistes sein. Bei seiner Taufe öffnete sich der Himmel, den die Sünde Adams verschlossen hatte, und da Jesus und der Geist sich in das Wasser hineinbegeben, wird es geheiligt. Dies ist das Vorspiel der neuen Schöpfung.
Wie ich vorhin gesagt habe, haben wir hier die Bedeutung, die Auslegung dieses Ereignisses. Was heißt denn das, wenn Jesus von Johannes getauft wird? Und es heißt hier, es ist die Annahme und der Beginn seiner Sendung als leidender Gottesknecht. Es ist also der Beginn seiner Sendung, nicht der Beginn, Sohn Gottes zu sein, wie immer wieder von einigen behauptet wird. Jesus ist Sohn Gottes von Ewigkeit her. Er wurde nicht hier zum Sohn Gottes gemacht. Es ist hier die Annahme seiner Sendung, die Menschen von der Sünde zu erlösen. Denn er kommt und lässt sich, wie wir vorhin gesehen haben, unter die Sünder rechnen. Wir müssen uns immer und immer wieder neu bewusst werden, was das eigentlich bedeutet. Eben er, Jesus, der ohne Sünde ist, der nicht sündigen kann, denn Sünde ist Auflehnung gegen Gott und Jesus ist der Sohn Gottes, er kann sich nicht gegen sich selber auflehnen. Er nimmt unsere Sünden an, er wird zur Sünde, wie Paulus sagt, er identifiziert sich so mit der Sünde, er nimmt unsere Sünden auf sich, so wie wenn er sie begangen hätte. Und er bekommt eben den Lohn für alle diese Sünden. Es heißt in der Heiligen Schrift, Gott hat seinem Sohn nicht vergeben, er hat ihn nicht geschont. Das bedeutet in diesem Sinn, Gott hat ihn nicht ungestraft gelassen. Das heißt, diese Sünden, die mussten gesühnt werden. Das Lösegeld musste bezahlt werden, damit wir wieder frei sind von diesen Sünden. Und eigentlich das, was wir hätten tun sollen, das hat Jesus aus Liebe zu uns getan. Es ist so, wie wenn wir große Schulden haben und dann kommt jemand und sagt, gib mir diesen Schuldschein, ich bezahle. Aber eben, er hat wirklich bezahlt, er hat mit seinem Leben bezahlt, er hat sein Blut vergossen, damit unsere Sünden getilgt werden. Etwas, eben das nur schon, wenn wir das ein bisschen begreifen, uns zu großer Dankbarkeit, zu großer Liebe führen sollte. Jesus hat für meine Sünden bezahlt. Jetzt möchte auch ich etwas Jesus zurückgeben und so ihm wenigstens nicht mehr neue Betrübnis schenken, sondern möchte ihm helfen, ihn glücklich machen und ihn nicht mehr traurig machen, indem ich sündige, respektive eben, dass ich jetzt nicht mehr sündige, sondern seinen Willen tue, so wie er den Willen des Vaters getan hat. Deshalb eben, er ist das Lamm Gottes, er trägt die Sünde der Welt. Es gibt immer wieder Kinder, die sagen, ja, was ist denn das für eine bestimmte Sünde? Eben die Sünde der Welt. Die Sünde der Welt, das bedeutet alle Sünden zusammen, eben die alle Sünden, die auf Erden begangen werden, das nennt man auch die Sünde der Welt, die Jesus gekommen ist, sie zu sühnen. Und so nimmt er die blutige Taufe auf dem Kreuz vorweg. Sein ganzes Leben zielt auf die Erlösung am Kreuz. Und so deutet er schon an, hier wird er mit Wasser getauft, aber er wird noch mit dem Heiligen Geist getauft werden. Davon spricht Jesus, ich bin sehr bedrückt, ich muss eine Taufe empfangen und ich bin sehr bedrückt, solange sie noch nicht vollzogen ist. Und er spricht von dieser Taufe am Kreuz, wo er durch sein Blut die ganze Welt rein wäscht. Er kommt eben, um alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Das heißt, Gerechtigkeit heißt, jedem das geben, was ihm zusteht, entweder den Lohn oder die Strafe. Und er kommt, um die Gerechtigkeit zu erfüllen, aber eine Gerechtigkeit, die atemberaubend ist, wie wir schon vorhin gesehen haben. Wir haben gesündigt, wir hätten den Lohn, das heißt die Strafe für die Sünde verdient, aber er, Jesus, trägt sie und schenkt uns neu seine Vergebung. Dann kommt die Antwort Gottes vom Himmel, von seinem Vater. Er sagt, ich nehme diese Bereitschaft zur Sühne an. Ich nehme diese Bereitschaft an, dass du, mein Sohn, bereit bist, für die Menschen zu leiden, die Gerechtigkeit so zu erfüllen, sie wieder mit mir zu versöhnen. Und der Heilige Geist ruht auf ihm, er kommt auf ihn herab, der Heilige Geist, den Jesus vom Kreuz aus schenkt. Es heißt bei Johannes, und er übergab seinen Geist, er gab seinen Geist auf, er übergab ihn, er sandte ihn, er schenkte ihn. Vom Kreuz herab schenkt Jesus auch seinen Geist, er schenkt den Geist zur Vergebung der Sünden, wie wir auch in der Lossprechungsformeln beten. Du hast den Heiligen Geist gesandt zur Vergebung der Sünden. Er bringt das Leben Gottes, er bringt das neue Leben Gottes, das wir durch die Sünde verloren haben. Und dann öffnet Jesus so durch das Wasser der Taufe und den Heiligen Geist auch uns den Himmel. Der Himmel tut sich eben über ihm auf. Das heißt, der Himmel steht auch für uns offen. Auch uns ist es jetzt möglich, in den Himmel zu gelangen durch die Vergebung der Sünden in der Taufe oder nachher, wenn wir nach der Taufe Sünden begangen haben, durch das Sakrament der Beichte. Jesus ist gekommen, so wie es in einem Adventslied heißt, hauet Himmel den Gerechten, denn verschlossen war das Tor, bis der Heiland trat hervor. Er hat den Himmel wieder für uns geöffnet durch seine Taufe oder durch seine Taufe dann vor allem am Kreuz hat er uns es ermöglicht, dass auch wir wieder zu ihm gelangen, wieder ganz Kinder seines Vaters werden können.
Durch die Taufe wird der Christ sakramental Jesus gleichgestaltet, der in seiner Taufe seinen Tod und seine Auferstehung vorwegnimmt. Der Christ muss in dieses Mysterium demütiger Selbsterniedrigung und Buße eintreten, mit Jesus in das Wasser hinabsteigen, um mit ihm wieder emporzusteigen. Er muss aus dem Wasser und dem Geist wiedergeboren werden, um im Sohn selbst zu einem geliebten Sohn des Vaters zu werden und, wie es im Römerbrief heißt, in einem neuen Leben zu wandeln. An dieser Stelle zitiert der Katechismus zwei Kirchenväter, zum einen Gregor von Nazianz, der in einer Predigt sagte: Lassen wir uns mit Christus durch die Taufe begraben, um mit ihm aufzuerstehen. Lassen wir uns mit ihm hinab, um mit ihm erhoben zu werden. Steigen wir wieder mit ihm hinauf, um in ihm verherrlicht zu werden. Und Hilarius von Poitiers sagt: Alles, was an Christus geschehen ist, lässt uns erkennen, dass nach dem Bad der Taufe der Heilige Geist vom Himmel auf uns herabschwebt und dass wir, durch die Stimme des Vaters adoptiert, Söhne Gottes werden.
In diesem Punkt haben wir die Bedeutung dieser Taufe Christi für uns, das heißt die Bedeutung unserer Taufe. Und hier heißt es, durch die Taufe wird der Christ sakramental Jesus gleichgestaltet. Das heißt, durch das Sakrament werden wir Jesus gleichförmig gemacht werden. Die Gleichgestaltung mit Christus geschieht durch den Tod und die Auferstehung. Das bezeichnet ja auch unsere Taufe. Wir werden dreimal untergetaucht oder Normalfall dreimal mit Wasser übergossen, aber ursprünglich wurde vor allem durch Untertauchen getauft. Deshalb heißt es ja auch Taufen, Tauchen, Eintauchen. Und das kommt ebenso auch sehr schön dann zur Geltung, dass wir mit Christus sterben und mit Christus auferstehen sollen durch die Taufe. Der Tod, eben diese Selbsterniedrigung, diese Buße, dieser Verzicht auf die Sünde, die wir vor der Taufe öffentlich kundtun, indem wir dem Satan absagen, antworten, ich widersage dem Satan, seinen Werken, seinen Verlockungen und ich glaube an Gott den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Also in der Taufe soll der alte Mensch der Sünde sterben und das neue Leben in Christus geschenkt werden. Und das kommt eben sehr schön zur Geltung, wenn durch Untertauchen getauft wird. Es ist jedem klar, wenn wir unter Wasser bleiben, dann sterben wir, dann bekommen wir keine Luft mehr. Und so soll eben wirklich der alte Mensch, die Sünde, abgewaschen, getötet werden. Auch nach der Taufe sind wir berufen, diesen alten Menschen jeden Tag eben abzutöten. Abtöten heißt nicht eben den alten Menschen wieder aufleben lassen, das Leben der Sünde und der Begierde, dass das wieder auflebt, sondern das soll begraben werden mit Christus in der Taufe. Und nur noch der neue Mensch, das neue Leben in Christus soll zählen. Das heißt, wir sollen, wie es hier heißt, Söhne Gottes, Töchter Gottes oder Kinder Gottes werden, jeden Tag neu, eben aus dieser Taufe leben. In der Taufe sind wir Kinder Gottes geworden. Aber so wie wir wissen, die Kinder wachsen auch. Die Kinder müssen erzogen werden zu guten Menschen, zu guten Christen. So müssen auch wir uns jeden Tag neu bemühen, nicht nur das eben einmalig sein zu lassen, dass wir Kinder Gottes geworden sind in der Taufe, sondern auch als Kinder leben diesem Ruf entsprechend, leben dieser Berufung als Kinder Gottes jeden Tag neu leben.
Katechismus-Sendung hier bei Radio Horeb. Wir sind beim Punkt 537 angelangt, in dem Abschnitt Die Mysterien des öffentlichen Lebens Jesu. Es geht um die Taufe. Wenn es für uns von so entscheidender Bedeutung ist, dass wir getauft werden, dass wir in dem sakramentalen, in der sakramentalen Gleichgestaltung mit Jesus durch die Taufe, wenn nichts von solcher Bedeutung ist, wurde vielfach in der Vergangenheit, immer wieder wurden Zweifel laut, auch Kritik daran laut, dass es sich schon sehr früh in der Kirche die Praxis aufkam, bereits kleine Kinder zu taufen, weil man gesagt hat, sie sind nicht recht disponiert dafür, sie können sich noch nicht so richtig darauf vorbereiten, auf diese Gleichgestaltung. Das wird dann den Verwandten, den Paten überlassen. Was kann man da aus kirchlicher Sicht dazu sagen? Was sagt die Kirche dazu?
Die Kirche sagt dazu natürlich einerseits, dass es eben schon von Anbeginn eigentlich so gang und gäbe gewesen ist, dass das so praktiziert wurde. Denken wir an die Stelle in der Apostelgeschichte, wo es heißt, sein ganzes Haus wurde mit ihm gläubig. Und wenn das ganze Haus gläubig wurde, das heißt, sich taufen ließ, haben wahrscheinlich eben auch die Kinder dazu gehört. Oder auch der heilige Polycarp, der sagt, der das Martyrium erlitten hat, der sagt schon, glaub 84 Jahre diene ich Gott. Und eben, das heißt, er ist jetzt ein alter Mann, er möchte nicht vom Glauben abfallen. Da kann man auch davon ausgehen, dass er eben auch als Kind getauft wurde. Dann auch die Überlegung, dass ja durch die Taufe die Erbschuld abgewaschen wird. Es ist zwar keine persönliche Schuld, keine persönliche Sünde, aber es ist, das haben wir ja auch damals gesehen beim Sündenfall und der Erbschuld, es ist eine Schuld, die wir vererbt bekommen, die durch die Weitergabe des Lebens eben auch uns so geschenkt wird, weitergegeben wird. Und durch die Taufe wird die Erbschuld und alle persönlichen Sünden und Sündenstrafen wird alles abgewaschen. Das heißt, es ist auch ein riesengroßes Geschenk, das Gott uns macht. Und vor allem von dem her, gerade eben bei der Kindertaufe kommt dieser Geschenkcharakter am schönsten zum Ausdruck. Denn die Gnade der Taufe, die Gnade des Glaubens kann sich niemand verdienen. Gott macht immer den ersten Schritt. Denn man kann sich auch sagen, ja, wir haben uns auch nicht selbst das Leben geschenkt. Wir waren da auch nicht vorbereitet. Und wenn in der Taufe das Leben Gottes geschenkt wird, dann wird es eben auch ohne unseren Verdienst geschenkt. Wir sollen uns nachher dessen würdig erweisen. Und dann kann man noch sagen, vielleicht dazu, oftmals höre ich, dass jemand sagt, ja, wir wollen dem Kind eben nicht irgendetwas aufzwingen, aufdrängen, es soll sich später mal selber entscheiden. Und dazu muss man vielleicht auch sagen, ja gut, aber dann seid bitte so konsequent und bringt ihm auch keine Sprache bei, denn es soll sich selber später mal selber entscheiden. Und am besten ist, ihr gebt ihm auch nichts zu essen, denn das kann sich auch nicht wehren, was es da einfach essen muss. Und dass es Deutscher oder Österreicher oder Schweizer ist, das gebt ihr ihm auch einfach mit. Also wenn man das konsequent zu Ende denkt, dann merkt man, es gibt viele Dinge eben, dass wir überhaupt geboren wurden, wurden wir nicht gefragt, wo, mit welcher Sprache, mit welchen Eltern und so weiter, was wir essen möchten, welche, eben, viele andere Dinge sind selbstverständlich, das schenkt man dem Kind, das tut man dem Kind einfach, weil man es liebt, weil man das Beste für ihn möchte. Und gerade bei der Taufe, da zögert man dann irgendwie in unverständlicher Art und Weise, weil man eben, da überlegt man sich, soll sich selber entscheiden, aber vielfach ist das Problem, wenn man nicht eine Heimat hat, dann kann man auch gar nicht die Erfahrung des Glaubens machen. Das Kind kann sich auch immer, auch wenn es getauft ist, immer noch nachher später selber entscheiden, ob es gemäß dieser Gnade, diesem Geschenk leben möchte oder nicht. Aber wenn es nicht im Glauben aufwächst, dann ist es vielfach eben nachher heimatlos und findet sich nicht mehr zurecht und findet diesen Weg zu Gott nur sehr schwer.
Also können wir zwei Punkte zusammenfassen. Erstens, es ist geboten und berechtigt dem Kind, diese neue Heimat in Gott zu schenken. Und zweitens, allemal ein guter Anlass für ein schönes Fest.
Ja, gut, es soll nicht nur einfach ein Familienfest sein, sondern wirklich ein Fest des Glaubens. Ja. Das, genau. Das stimmt, ja. Mhm.
Gehen wir weiter zum nächsten Ereignis in dem öffentlichen Leben Jesu der Versuchung. Punkt 538 im Großen, im Katechismus der katholischen Kirche, Punkt 538, Seite 168. Die Evangelien sprechen von einer Zeit der Einsamkeit, die Jesus gleich nach seiner Taufe durch Johannes in der Einöde verbracht hat. Vom Geist in die Wüste getrieben, bleibt Jesus 40 Tage lang dort ohne zu essen. Er lebt bei den wilden Tieren und die Engel dienen ihm. Am Ende dieser Zeit versucht ihn Satan dreimal, indem er Jesu Sohneshaltung Gott gegenüber ins Wanken zu bringen sucht. Jesus weist diese Angriffe zurück, in denen die Versuchungen Adams im Paradies und Israels in der Wüste nochmals aufgegriffen werden und der Teufel lässt von ihm ab, um, wie es im Lukas-Evangelium heißt, um zu seiner Zeit zurückzukehren.
Hier haben wir nochmals einen ganz ähnlichen Aufbau wie bei der Taufe vorhin, auch nochmals drei Punkte. Zuerst das, was passiert ist, was sich ereignet hat, dann die Heilsbedeutung, die Bedeutung für Christus und schlussendlich auch noch die Bedeutung für uns. Jesus wird versucht. Eigentlich schon in sich ein interessanter Punkt, dass der Satan versucht, Jesus Sohneshaltung ins Wanken zu bringen, wie es hier heißt. Etwas, das eigentlich schon, man könnte sagen, zu Beginn weg ein verlorenes Unterfangen ist. Jesus ist der Sohn Gottes. Er kann eben nicht sündigen. Er kann sich nicht gegen seinen Vater auflehnen. Und dennoch versucht es der Satan. Die einen sagen, das ist deshalb, weil er nicht sicher war, ob Jesus wirklich, eben ob jetzt er der Messias ist, ob er die richtige Person hat. Denn bei den Versuchungen heißt es ja, wenn du Gottes Sohn bist. Das heißt, er möchte mit diesen Versuchungen eben herausfinden, ist er wirklich der Sohn Gottes? Das ist die eine Variante. Es gibt noch viele andere. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, es ist auch irgendwie typisch für den Satan, dass er eben so verblendet ist, so verstockt ist, dass er eben selbst dann, wenn das Unterfangen aussichtslos erscheint, dass er es dennoch versucht, weil er eben so engstirnig ist, weil er eben halt so alle Güter verloren hat, weil er so einen Hass hat bis zum Ende. Das heißt dann eben auch für unser Leben, dass er auch bei uns alles versucht, bis zum letzten Atemzug, um uns doch noch von Gott abzubringen. Nun, eben er versucht, die Sohneshaltung Jesu ins Wanken zu bringen. Was bedeutet das? Es geht um eine Haltung, schlussendlich. Jesus bleibt aber fest, er gerät nicht ins Wanken, denn er steht fest in der Demut. Er ist sich bewusst, ich bin der Sohn Gottes. Ich bin auf Erden gekommen, um als Mensch den Willen meines Vaters zu tun. Er bezeichnet sich selber als der Gottesknecht, als der leidende Knecht, Diener Gottes. Also eine Haltung der Demut, des Gehorsams. sicher, Jesus ist Sohn Gottes von Ewigkeit her. Er ist nicht dem Vater als Gott unterworfen, aber er hat die menschliche Natur angenommen, um den Willen Gottes als Mensch ganz zu erfüllen, und er ist davon nicht abzubringen. Selbst eben durch diese Versuchungen des Satans ist diese Haltung der Demut, des Gehorsams, der Liebe zu Gott, diese Ausrichtung auf Gott nicht ins Wanken zu bringen, nicht zu erschüttern. Er hat gesagt, siehe, ich komme deinen Willen zu tun. Oder im Ölgarten, selbst dann eben, wenn er um Abwendung des Leidenskelches bittet, sagt er sofort, aber dein Wille geschehe, nicht der meine. Es heißt hier, dass Jesus die Angriffe zurückweist, die die Versuchungen Adams und Israels in der Wüste wieder aufnehmen. Diese Versuchung der Stammeltern und des Volkes Gottes in Israel war sein, wie Gott eben genau diese Sohneshaltung, dieses Kindsein vor Gott in seinen Wurzeln zu erschüttern, nämlich andere Götter anzubeten, sich gegen Gott aufzulehnen, ihn nicht brauchen zu wollen, eben selber bestimmen wollen, selber Gott sein wollen, nicht abhängig sein wollen und eigentlich das, was wir selber geschaffen haben, entweder das eigene Ich, den eigenen Leib oder andere Dinge anzubieten. Und das lässt uns ja auch uns selber fragen, wenn Jesus als Sohn Gottes eine solche Haltung der Demut und des Gehorsams zu seinem Vater hatte und wenn er darin nicht zu erschüttern war und so den Teufel auch besiegt hat durch das Wort Gottes, es steht geschrieben, so hat Gott gesagt, daran halte ich mich, ich tue das, was Gott sagt, nicht das, was mein Ich und andere sagen. Wie sieht es dann mit unserer Haltung vor Gott aus? Da müssen wir auch vielleicht oftmals sagen, auch wir wollen selber bestimmen. Wir haben das Gefühl, wir wissen es besser als die anderen oder wir möchten eben auch in diesem Sinn sein wie Gott. Oder gerade in den letzten Jahrzehnten eben diese Haltung, keine Autorität anzuerkennen, weder die Autorität Gottes noch die Autorität, die Gott eingesetzt hat in der Kirche und je nachdem auch im Staat. Und auch das Murren und Kritisieren, so wie die Israeliten in der Wüste getan haben, dieses Jammern und Klagen, das ginge vielleicht noch, aber dieses sich auflehnen, dieses Kritisieren, dieses Murren gegen Gott, das ist eben auch oftmals in unserem Herzen. So lehren uns die Versuchungen Jesu im Evangelium eben auch wieder neu, diese Haltung, die richtige Haltung vor Gott einzunehmen als Kinder Gottes, die in Demut, in Gehorsam, ihm treu und voll Freude dienen.
Kind Gottes sein als Getaufte und das auch bleiben in Treue. Pfarrer Fuchs, Ihnen zunächst einmal ein herzliches Vergelt's Gott und wenn wir Sie zum Abschluss noch um Ihren priesterlichen Segen bitten dürften.
Ja, sicher, dass wir ebenso wirklich uns der Taufgnade wieder neu bewusst werden, wieder neu voll Freude, Kinder Gottes sein werden, gerade auch sagen, ja, ich komme, deinen Willen zu tun, komm auch in unser Herz. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, des heiligen Johannes, des Täufers, des heiligen Aloysius, aller Engel und Heiligen, segne, behüte und begleite euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Nochmal vergelt's Gott, Ihnen Pfarrer Fuchs und bis zum nächsten Mal. Ihnen noch einen gesegneten Tag. Ade in die Schweiz.
Danke gleichfalls.